Es gibt doch diese Geschichten in der Bibel, die kennst du seit der Sonntagsschule. Das ist immer das Gleiche und die hast du schon 50 und 100 Mal gehört und hast sie schon deinen Kindern erzählt und du kennst das alles auswendig. Jetzt theoretisch gesehen haben wir also heute einen ganz, ganz langweiligen Morgen vor uns, weil es ist diese Geschichte, wo Jesus auf dem Wasser läuft, die haben wir schon ganz, ganz, ganz viele Male gehört. Also entweder richtet ihr euch jetzt ein zum Schlafen oder wir werden heute Morgen etwas ganz, ganz anderes an dieser Geschichte erzählen. Wenn du den kleinen Kindern erzählt hast, dass diese Geschichte bedeutet, dass Jesus krass und gewaltig ist und auf dem Wasser gehen kann, dann hast du sie richtig erzählt. Dann ist das eine der Hauptaussagen. Das stimmt. Aber wir werden heute noch ein bisschen tiefer graben und ein bisschen tiefer eintauchen, noch ganz anderes entdecken. Das ist übrigens der ganz große Vorteil von dieser Serie, weil wir Pastoren manchmal an diesen Text kommen und denken, ach nein, über das will ich gar nicht predigen, das weiß man schon alles. Und dann geht es ein bisschen tiefer und dann wird es auch ein bisschen spannender und mit euch möchte ich einfach teilen, was ich da wieder entdeckt habe. Tauch mal in diesen Text ein. Ihr müsst vorher sehen, da haben wir die Speisung der 5000. Da sind ganz, ganz viele Leute hier. Jesus hat dieses Wunder getan. Da sind auch Leute, die kaum jetzt Essen dabei haben, die noch einen langen Weg nach Hause hatten. Das ist gerade vorbei. Aber auch großer Stress mit Brot verteilen, Fische verteilen und, und. Und dann steht, nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Und er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot, also mit den Jüngern, mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen und er ging auf dem See. Und es schien als, das ist noch speziell, es schien als, wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot, der Sturm legte sich und da waren sie erst recht fassungslos. Damit wir das noch ein bisschen einordnen. Es gibt verschiedene Sturmgeschichten mit Jesus. Also das ist hier die eine. Und das ist bei Matthäus, der hat das auch genauso erwähnt mit der Speisung und dann geht er weiter. Bei ihm geht einfach noch Petrus auf dem Wasser. Das hat Matthäus nicht dazu gedichtet, aber diese Schreiber haben manchmal das eine Wichtige gefunden und das andere weniger. Matthäus fand das wichtig zu erwähnen, dass auch noch Petrus auf dem Wasser ging. Markus hat entweder gedacht, ja, Petrus auf dem Wasser, nicht so wichtig. Oder er wusste es einfach nicht. Das sind so diese zwei möglichen Optionen, oder? Und dann gibt es noch die andere Geschichte. Da schläft Jesus im Boot und der Sturm tobt und sie müssen ihn aufwecken, damit er den Sturm stillt. Das haben drei Evangelien drin. Das ist die andere Sturmgeschichte. Jetzt hier bei Markus sind wir einfach bei der einfachen Version. Jesus geht auf dem Wasser, scheint ihnen vorbeizugehen und sie rufen ihn. Und wenn du so einen Sturm vorstellst, so ein Sturm, der kann ja recht in die Knochen fahren. Wenn du dir vorstellst, hey, du bist mal draußen, so in der Natur, es ziehen so richtig dunkle Wolken auf und der Wind pfeift so richtig durch die Gebäude und um die Ohren, Bäume beugen sich, du fällst fast um und weißt nicht, ob der Baum dir auf den Kopf fällt. So, wenn die richtigen Naturgewalten mal an dir zehren, dann ist das wirklich gewaltig, dann bekommst du es mit der Angst zu tun. Und da waren sie drin. Nur, was hier steht, ist ja nicht, dass die Jünger überhaupt Angst hatten vor dem Sturm. Das steht gar nicht. Die haben vermutlich gar keine Angst gehabt, das waren Fischer, das war irgendwie ein bisschen normal. Und die hatten erst richtig Angst oder bekamen erst Angst, als überhaupt Jesus auftaucht. Das war der Moment, da bekommen sie Angst, weil er aussieht wie ein Gespenst. Und weil er auf dem Wasser geht, und wenn jemand auf dem Wasser geht, ist das für uns, ja gut, das ist entweder ein Außerirdischer, das ist die eine Möglichkeit, oder ist ein Gespenst, aber es ist nicht normal, dass jemand auf dem Wasser geht. Und sie kommen so in die Gegenwart von irgendetwas Übernatürlichen. Hier geht etwas vor, das nicht normal ist. Sie kommen in die Gegenwart von Transzendenz. Etwas, das weit über ihnen steht, das nicht menschlich ist. Sie kommen so in die Gegenwart einer ganz anderen Welt. Und darum schreien sie hier. Weil so reagieren wir Menschen auf Übernatürliches. Jetzt, was sagt Jesus? Er sagt, hey, ich bin's. Obwohl, das stimmt eigentlich eben nicht. Er sagte gar nicht, ich bin's. Das ist seine Übersetzung, damit es in den Ohren von uns gut sich anhört. Es wird zwar so übersetzt, aber wortwörtlich hat er gesagt, habt keine Angst, ich bin. So eine ungewöhnlich grammatikalische Konstruktion, die hier verwendet wird. Denn im Griechisch sagst du eigentlich gar kein Ich, man sagt nur bin oder ist. Und das Ich oder Du oder Er, das lässt man einfach weg, das sagt man normalerweise nicht. Aber hier steht, habt keine Angst, Ego, also Ich bin. Und es fällt sofort auf, wenn du Griechisch kannst, merkst du, wow, das ist ja ganz komisch, warum sagt er jetzt Ich bin? Übersetzt heißt es dann, habt keine Angst, Ich bin. Übersetzt wird es mit Ich bin's, das tönt in unseren Ohren so normal, aber eigentlich sagt er etwas anderes. Und es ist eine andere Zeit in dieser Situation, wo eine fürchterliche Gegenwart auftaucht und sagt, ich bin. Da gibt es noch eine andere Geschichte dazu. Mose, viel früher, kommt zum brennenden Busch. Und aus dem Busch sagt die Stimme, Mose, zieh deine Schuhe aus. Du stehst jetzt auf heiligem Boden. Ich werde dir meinen Namen offenbaren. Vorher hatte Gott keinen Namen. Jetzt werde ich dir meinen Namen offenbaren. Er ist Jahwe, was wörtlich heißt, ich bin. Weil er damit sagt, hey, ich bin nicht irgendetwas, das du schon mal gesehen hast. Ich bin. Ich habe keinen Anfang und ich habe kein Ende. Es gibt nichts, was schon vor mir war. Und es wird nichts geben, das nach mir sein wird. Ich bin. Und ich werde mich nicht verändern, weil ich bin perfekt. Ich brauche nichts. Ich bin von nichts abhängig. Ich bin dieser einzigartige Gott. Ich bin unabhängig. Ich bin der Heilige. Ich bin. Und in der Wut dieses Feuers vom brennenden Busch hört und erfasst Mose diese Heiligkeit von Gott. Und es haut ihn von den Füßen. Er kann nicht mehr stehen. Er muss auf die Knie vor dieser Heiligkeit. Und hier kommt Jesus auf dem Wasser und in der Wut des Sturms, nicht des Feuers wie damals, sondern in der Wut des Sturms, sagt er genau das Gleiche. Er sagt, ich bin. Und das haut sie von den Füßen. Die Jünger. Und sie schreien vor Angst. Sie schreien. Warum? Weil er sich zeigt. Jetzt zeigt Gott sich oder Jesus sich als der übernatürliche, heilige und transzendente Gott. Nicht der liebe Kerl. Nicht der große Lehrer. Und nicht eine Person, die einfach nur erfüllt ist von Gottes Gegenwart. Sondern jetzt sagt er, das, was damals passiert ist, dieser Gott, der sich im Feuer gezeigt hat und gesagt hat, ich bin. Und jetzt sagt er, das bin ich. Ich bin dieser, ich bin. Und darum gehe ich auf dem Wasser. Und was wir hier verstehen müssen, Beginn vom letzten Jahrhundert hat Rudolf Otto ein Buch geschrieben mit dem Titel The Idea of the Holy. So etwa übersetzt die Idee von Heiligkeit, ist noch schwierig zu übersetzen. Und er beschreibt in diesem Buch sein Phänomen und er sagt, jeder Mann, jede Frau, wenn wir in die Gegenwart vom Übernatürlichen kommen, dann zeigen wir Menschen eine ganz ambivalente Reaktion. Auf der einen Seite sind wir davon angezogen, das fasziniert uns, diese Heiligkeit, dieser Gott, das Transzendente. Und auf der anderen Seite sind wir abgestoßen, weil wir uns fürchten davor, weil es anders ist. Auf der einen Seite sagen wir, wow, wow. Und auf der anderen Seite sagen wir, nein, das will ich nicht. Ist so wie, als wir noch Kinder waren. Da gab es ja immer wieder mal so Geistergeschichten im Fernsehen. Auf der einen Seite wollten wir natürlich unbedingt diese Geistergeschichten schauen. Es ist spannend, was passiert hier. Auf der anderen Seite hatten wir Angst davor. Oh. Vor 4 Jahren waren wir in Orlando und gleich neben unserem Hotel hatte es so 2 riesig hohe Türme, vielleicht 50 Meter hoch, mit einem Gummiseil dazwischen, einer Kapsel. Und da konnte man einsteigen für einiges an Geld. Und langsam wurde diese Kapsel niedergezogen, bis ganz am Boden. Und dann wurde das losgelassen. Die Leute drin, die sind weit hinaufgeschwickt und wieder runtergezogen vom Gummiseil, bis sich das eingependelt hat. Und als sie am Abend jeweils heimkamen, zurück zum Hotel, da haben diese Leute, diese Kapsel, die haben geschrien, oder? So richtig, laut vor Angst, Panik. Und unsere Kinder haben damals immer gesagt, ach, das sind solche Opfer, die da drin, völlige Opfer, oder? Aber die haben das freiwillig gemacht, oder? Und das ist ein bisschen das, was Rudolf Otto meint. Er nennt das diese ominöse Scheu, hat er das genannt, vor etwa 100 Jahren. Ich will, geht es hier natürlich mehr ums Geistige, ich will mich diesem Übernatürlichen nähern und gleichzeitig habe ich Angst. Gleich ist, wenn wir in den Europapark gehen auf eine Achterbahn. Wir sind angezogen, wir wollen das. Und dann, wenn wir drauf sind, schreien wir. Und diese ominöse Scheu ist auch das. Wir wollen eigentlich uns Gott nähern und haben dann doch Angst, nahe bei Gott zu sein. Und die Bibel nennt mehrmals, könnte eine ganze Liste aufzeigen, diese ominöse Scheu. Jesaja, großer Prophet, möchte nahe bei Gott sein. Er ringt um diese Nähe zu Gott. Er möchte diesen Gott umarmen mit allem, was er hat. Und gleichzeitig sagt er dann, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Ich vergehe. Oder Petrus damals geht fischen eine ganze Nacht lang, fängt keinen einzigen Fisch, ganze Nacht lang. Dann kommt Jesus und sagt, fahre noch mal raus. Und er fängt ein ganzes Boot voller Fische. Boot beginnt fast zu sinken. Eine völlig übernatürliche Begegnung. Jesus zeigt hier, wer er ist. Er zeigt seine Macht. Und wie reagiert Petrus, meine damaligen Zeit? Du bist Fischer. Du hast ein ganzes Boot voll vom Fischen. Du musst sagen, wow, wie cool ist das? Ein Monat keine Arbeit mehr. Ich habe für einen Monat das Geld zusammen. Ich packe meine Koffer, ich packe meine Frau und jetzt machen wir eine Kreuzfahrt. Alles ist genial. Wie genial kann das sein? Aber was macht Petrus in Wirklichkeit? Er sieht gar nicht die Fische. Er sagt zu Jesus, Herr, geh fort von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er kommt in diese Heiligkeit und merkt, hier ist etwas, das viel, viel größer ist als ich. Und ich weiß, dass ich nicht würdig bin, dem nur schon gegenüberzutreten. Darum, Herr, gehe fort von mir, ich bin sündig. Ich merke in dieser Gegenwart von Gott, dass ich zu wenig bin. Diese ominöse Scheu, die wir gar nicht richtig verstehen können, die niemand verstehen kann. Aber die Bibel gibt uns so eine schlüssige Erklärung. Sie erklärt das mit 2 Schichten, die wir drin haben, in unserer Seele drin. Und die eine Schicht ist die hat Gott in uns hineingelegt. Er hat einen Garten geschaffen, wo wir mit ihm spazieren. Sorry, das berührt mich jedes Mal so. Er hat einen Garten geschaffen, wo wir mit ihm spazieren gehen können, in der Kühle des Tages. Hey, es wird mal wieder so sein. In der Ewigkeit wird es so sein. Wir gehen mit Gott spazieren in der Kühle des Tages im Garten. Dafür Dafür sind wir geschaffen. Unsere Seelen langen eigentlich danach. Und es wird wieder mal so sein, mit ihm in Beziehung zu stehen. Wie eine Biene zur Blume, die angezogen ist, ein gestrandeter Fisch zum Wasser oder ein Magen zum Essen. Wir sehnen uns und wir schmachten nach dem Angesicht Gottes. Dazu wurden wir ursprünglich gemacht. Das ist die eine Schicht. Die andere Schicht ist, die ist auch in unserer Seele, die haben aber wir gelegt, diese Schicht. Gott hat uns mit dieser immensen Kraft geschaffen und wir haben uns entschieden, unabhängig von ihm zu sein, für uns selbst zu leben. Und weil wir diese Entscheidung getroffen haben, haben wir diese Angst vor Heiligkeit, weil wir jetzt wissen, wir feiern unser Leben alleine. Aber wenn der wahre Leiter vom Leben kommt, dann merken wir, das geht nicht. Es ist zu wenig. Wir sind den falschen Weg gegangen. Geh mal in einen Buchladen und schau, was für Bücher da stehen, was für Ideologien vertreten werden. Da gibt es die Bücher, hey, du kannst sein, was auch immer du willst. Erreiche dein ganzes Potenzial. So kannst du glücklich werden. Übersetzt heißt das, sei dein eigener Schöpfer, sei dein eigener Gott. Das sagt es eigentlich. Aber wenn du dann in die Gegenwart vom echten Schöpfer kommst, dann ist es wie ein Aufwachen vom Schlafwandel. Es ist furchterregend, weil du dir bewusst wirst, ich kann es nicht selbst, ich bringe das Leben nicht selbst auf die Reihe, ich bin schwach. Nennen wir es doch einfach ganz klar beim Wort, ich bin sündig. Und wir spüren diese Abhängigkeit. Aber wir wollen sie nicht glauben. Das ist die zweite Schicht. Beides ist uns in unserer Seele drin. Und wenn wir diesem Heiligen gegenüberstehen, dann ist das auf der einen Seite genial und auf der anderen Seite ist es traumatisch. Denn wir können nicht mit Gott leben und wir können nicht ohne Gott leben. Und das kämpft in uns drin. Stell dir mal vor, du triffst irgendeine, es geht nicht um Gott, es geht, du triffst irgendeine Person, die ist perfekter als du, die ist schöner als du, die ist intelligenter als du und die ist talentierter als du. Das ist mir einmal im Leben passiert, als ich meine Frau getroffen habe. Ja, muss ich jetzt schon fast sagen, oder? Genau. Und du willst ja dann in der Nähe sein von dieser Person. Einerseits, du bist angezogen von einer Person und andererseits hast du diese Person, also meine Frau hielt das jetzt nicht, aber du willst in der Nähe sein und du hast diese Person, weil sie deine ganze Schwäche offenlegt und weil die klar wird, ich bin weniger intelligent, ich bin weniger schön, ich bin weniger talentiert und das hast du. Und bei Gott ist es genau das Gleiche, nur viel, viel, viel extremer. Und darum suchen wir einerseits Gott, wir wollen ihm nahe sein, und andererseits haben wir Angst. Warum? Weil wir sagen, vielleicht verlangt er von mir Dinge, die ich gar nicht will. Und vielleicht stellt er mich bloß. Was ist, wenn er meine tiefsten Wünsche gar nicht respektiert? Was, wenn er mich enttäuscht? Siehst du das? Ich will ihn, aber wie kann ich trotzdem noch die Kontrolle über mein Leben behalten? Diese zwei Schichten. Ich möchte ihn. Und wie kann ich die Kontrolle über mein Leben behalten? Weißt du wie? Gar nicht. Geht nicht. Und du sitzt in der Falle. Und diese Falle haben wir uns alle selbst gestellt, dass wir da drin sitzen. Wir wollen ihn und wir können ihn nicht haben. Wir können die Kontrolle nicht abgeben und darum haben wir ihn nicht. Die Lösung ist, du brauchst jemanden in deinem Boot, der dich im Sturm ans sichere Ufer bringt. Und diese liebende Person, die einzige, die dich überhaupt ans Ufer bringen kann, ist eine heilige Person. Und diese Person, diese heilige Person ist jemand, die deine Reinheit möchte, die dich aufblühen sehen möchte, die dich verändern möchte und die möchte, dass du wächst. Weil, hey, das ist echte Liebe. Eine Liebe, die nur sagt, oh, ich möchte dir keine Umstände machen, ich möchte nur, dass du glücklich bist, ich möchte dich nicht verärgern, ich möchte, dass du nie böse bist auf mich. Das ist keine echte Liebe, das ist gegenseitige Abhängigkeit, so Codependency. Echte Liebe, die echte Liebe, die interveniert und die konfrontiert und darum ist es eine echte Liebe eine heilige Liebe. Und du brauchst diesen heiligen Liebhaber in deinem Boot. Du brauchst Gott, der dich liebt, aber auch heilig ist. Der dich konfrontiert und der interveniert und sagt, hey, diese Dinge müssen sich ändern. Das ist das Gleiche wie in der Ehe, oder? Ehe ist nicht nur, ja, alles gut und es macht das alles richtig und ich möchte nur, dass es dir gut geht. Wir konfrontieren uns. Und wir sagen auch mal, hey, ich möchte, dass sich das ändert. Das ist die echte Liebe. Heißt aber auch, jetzt bei Gott, du musst Kontrolle abgeben. Darum haben wir so Angst, ihn ins Boot zu lassen, weil wir die Kontrolle abgeben müssen. Wir möchten ihn, aber wir möchten die Kontrolle behalten. Und die Antwort ist, das geht nicht, weil Jesus heilig ist. Weil er immer noch der ist, der sagt, ich bin der brennende Busch, der den Sturm stillt und der mächtig ist. Psalm 29 möchte ich euch noch unbedingt vorlesen. Da steht etwas, oder schreibt David über diesen Gott. Er sagt, der Herr lässt über den Wassern, sind wir über dem Wasser, oder? Über den Wassern seine mächtige Stimme hören. Der Gott der Herrlichkeit lässt den Donner dröhnen. Ja, der Herr thront über den großen Wassermassen. Die Stimme des Herrn erdröhnt gewaltig. Erhaben ist die Stimme des Herrn. Die Stimme des Herrn zerbricht mächtige Zedern. Selbst die gewaltigen Zedern auf dem Libanongebirge spaltet der Herr. Der Herr lässt den Libanon erbeben und hüpfen wie ein Kalb. Die Stimme des Herrn lässt feurige Blitze zucken. Der Herr thront über diesen mächtigen Wassermassen. Und Jesus sagt, ich bin dieser Gott, ich bin der Herr über dem Sturm. Was ist ein Tornado schon für mich? Es ist nur ein Tropfen dreckigen Wassers. Ich habe die Macht über jede Verstörung und ich habe die Macht über den Tod. Aber ich habe nicht nur die Macht über dieses äußere Chaos, ich habe auch die Macht über dein inneres Chaos. Und die Jünger erleben hier ein Trauma in der Gegenwart Gottes und ihnen wird diese Machtlosigkeit, ihre eigene Machtlosigkeit völlig bewusst. Und was macht Jesus in diesem Sturm? Er sagt, ich bin, hab keine Angst. Ich kann mit dem Sturm in deinem Inneren, in deiner Seele genauso gut umgehen wie mit diesem Dreckswasser da draußen. Jesus sagt, du hast mich in deinem Leben, egal wie verheerend die Dinge in deiner Seele sind, egal wie turbulent es aussieht und egal wie stürmisch es ist, ich bin der Herr über deinen Sturm. Ich kann die Schönheit bringen, dort wo alles scheußlich aussieht, wo alles zerbricht. Es gibt keine unlösbare Scheußlichkeit, wenn ich da bin. Ich bin der Herr über das Chaos. Ich bin der Herr über deine Turbulenzen. Ich bin der Herr über dein Chaos. Ich bin der Herr über dein Sturm. Ich bin. Lass mich herein in dein Boot. Lass die Kontrolle los. Als wir da in den letzten Monaten all diese Bewerbungen durchgegangen sind, wir da 12 Bewerbungen hatten, war das für mich so ein Puzzle mit ganz vielen Teilen. Und jedes Mal, wenn ich einen Teil genommen habe und mir überlegt habe, wenn wir diese Person anstellen, wusste ich, aber wo sind dann die anderen Puzzleteile? Irgendetwas fehlt immer. Wir haben immer Bereiche, die nicht abgedeckt sind. Und ich war an einem Punkt ziemlich verzweifelt. Ich habe gedacht, was sollen wir tun? Jetzt haben wir so viele Bewerbungen, aber es geht nicht auf. Und wir hatten am Abend die Bewerbung von Brianna, die dann nächsten Sommer kommen wird. Und ich lag in meinem Bett und habe mir gedacht, was sollen wir tun? Das ist eine geniale Person, aber wie soll der Rest aufgehen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und dieser Sturm war in mir drin. Und es war so wie in einem Moment tauchte Gottes Herrlichkeit auf und ich wurde ruhig. Und es war wie, der Sturm ist vorbei. Und wir hatten ein geniales Gespräch am Abend mit ihr und es war gar nicht mehr dieses ganze Überlegen und wie geht das und wie weiß ich was, sondern es hat einfach gepasst. Und wir wussten, als ganzer Vorstand, das ist die Person, eine der Personen, die wir anstellen werden. Wir haben letzten Sonntag darüber informiert. Und wenn heute hier jemand sagt, dieser Jesus ist eigentlich noch gar nicht in meinem Boot, ich weiß gar nicht, wie ich mit Jesus unterwegs sein kann, was muss ich tun, um Christ zu werden? Hauptsächlich musst du einfach mal zugeben, ich bin genauso hilflos wie diese Jünger damals. Ich komme nicht ans sichere Ufer. Und die einzige Möglichkeit, ans andere Ufer zu kommen, ist zu sagen, ich lasse meine Ruder los. Und du diesen Heiligen, diesen Jesus in deinem Leben aufnimmst. Mit der Haltung, ich habe Angst. Ich habe Angst, die Ruder loszulassen. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die Kontrolle loslasse. Trotzdem zu sagen, Herr, du bist mein Gott, du bist mein König, weil es der einzige Weg ist, ans andere Ufer zu kommen. Und wenn du hier Fragen hast, dann komm doch während dem Lobpreis nach hinten und wir sind noch so gerne bereit, mit dir darüber zu reden. Ganz zum Schluss möchte ich auf eine andere Art und Weise diesen Psalm 29 nochmals lesen. Die Worte sind genau die gleichen, aber hör doch nochmals hin. Aber stell dir jetzt vor, was hier steht, dieser Gott, der ist mein Freund. Wenn er mein Gegenspieler wäre, dann wäre das ein katastrophaler Text, der wäre extrem schlimm für jeden von uns. Wenn dieser Gott, der die Zedern zerbricht und wie ein mächtiger Sturm auftaucht, mein Gegenspieler ist, ist er katastrophal. Aber wenn dieser Gott mein Freund ist, dann ist das ein unglaublich schöner Text. Hört nochmals hin. Der Herr lässt über den Wassern seine mächtige Stimme hören. Der Gott der Herrlichkeit lässt den Donner dröhnen. Ja, der Herr thront über den großen Wassermassen. Die Stimme des Herrn erdröhnt gewaltig. Erhaben ist die Stimme des Herrn. Die Stimme des Herrn zerbricht mächtige Zedern. Selbst die gewaltigen Zedern auf dem Libanongebirge spaltet der Herr. Er lässt den Libanon erbeben und hüpfen wie ein Kalb. Die Stimme des Herrn lässt feurige Blitze zucken. Und er ist auf deiner Seite, wenn er in deinem Boot ist. Lasst uns beten, und auch wenn wir nachher in den Lobpreis steigen. Lobpreis ist manchmal so, Halleluja, Gott ist hier. Und manchmal darf Lobpreis auch sein, ich gehe auf meine Knie, weil ich vor diesem gewaltigen, heiligen Gott stehe. Und wenn du jetzt, wenn wir beten, schon auf die Knie gehen willst, mach das und bleib auf den Knien, weil manchmal ist das die genau richtige Haltung vor einem heiligen Gott. Gott, wir stehen jetzt nicht nur vor dir, wir beugen uns vor dir. Danke, dass du auf unserer Seite bist. Ein Freund, der auch ein mächtiger Herrscher ist. Wir wollen uns einmal mehr beugen und auch sagen, ja, du bist heilig, du bist der, der sagt, ich bin, der für immer sein wird und schon immer war, dich nicht verändern wird, weil du schon perfekt bist. Und dort, wo wir immer noch die Ruder in der Hand haben, wollen wir auch jetzt in dieser Zeit sagen, ich lasse los. Diesen Bereich. möchte ich loslassen. Amen. Ein paar von uns sind hinten bereit, und wenn du sagst, hey, ich möchte heute, wie vor zwei, drei Wochen, weil wir vom Stuhl gesprungen sind, heute eine Entscheidung treffen, ich möchte ein Ruder loslassen, dann lass es uns doch machen, da hinten, und gemeinsam loslassen. Oder du machst es für dich allein, wie du willst, aber wir sind Menschen hier hinten, sind bereit, um gemeinsam das anzupacken. Und jetzt steigen wir in diesen Lobpreis.